So, wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, es ist euch alle leichter geworden jetzt nach dem Opfer. Das Motto, die Vision, die Gott dieser Gemeinde gegeben hat, lautet ja, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es ist Gott nicht egal, wie es dir geht. Es ist Gott nicht egal, wie es dir geht. Gottes Augen schauen mit großer Liebe auf dein Leben. Gott will, dass dir geholfen ist. Es ist jemand in unserer Mitte, du hast Verlust erlebt. Und dieser Verlust ist wie ein tiefes Loch in dir. So wie wenn etwas aus deiner Seele, aus deinem Herzen herausgerissen worden wäre. Und Gott sieht dieses Loch. Und er möchte dieses Loch füllen mit seinem Trost. Damit nicht eine bittere Wurzel aufwächst in diesem Loch. Eine Wurzel der Enttäuschung und der Zerstörung. Sondern Gott kommt dir nahe, heute Morgen nahe und sagt, ich habe dich so innig lieb. Und ich leide mit dir mit deinem Verlust. Aber ich habe ein Wort und ich habe eine Sehnsucht des Trostes für dich. Du bist nicht allein in deinem Verlust. Sondern ich werde ergänzen, was mangelt. Und ich werde ausfüllen, was mangelt. Breite dein Herz aus in meiner Gegenwart. Und du wirst sehen, wie mein Trost diesen Teil deines Herzens erfüllt, der so mit Verlust gekennzeichnet ist. Es ist Gott nicht egal, wie es dir geht. Und du, der du solche Mäntel des Unheils über deinem Leben hast, alles wird dir aufgebürdet. Du bist wie ein Esel, dem man alles aufbürdet. Mäntel des Unheils drauflegt und noch eins draufpackt und noch eins drauf macht. Anforderung, 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 was du noch alles machen sollst und tun sollst und erledigen musst. Und du nimmst an wie ein Opfer. Und der Herr sagt, häng diese Mäntel des Unheils an den Nagel. An welchen Nagel? Der am Kreuz ist. Und empfange den Mantel des Heils. Empfange den Mantel des Heils. Der Mantel passt dir. Das ist der Mantel, den Gott für dich hat. Das ist das Kleid, das Gott für dich hat. Es ist Gott nicht egal, wie es dir geht. Und wir könnten weitermachen, weil Gott so genau unsere Situation sieht. Zerstörung in deinem Unternehmen, Zerstörung von Gerätschaften, wo viele Dinge unnatürlich kaputt gehen. Gott ist da, um dir den Fluch zu nehmen. Es ist Gott nicht egal, du musst es nicht alleine auf die Reihe kriegen. Deshalb ist Jesus gekommen, um Heil zu bringen. Und seine Augen durchstreifen das Land, nicht nur um Fürbitter zu suchen, sondern auch um seine Hilfe anzubieten, um Hilfe zu bringen denen, die Hilfe brauchen. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Wir hatten gestern eine Konferenz bei uns, einen Leitertag in Ditzingen. War jemand da? Kommt kein Mantel von einem weiterer Last auf euch, keine Sorge. Ich war so zutiefst beeindruckt von diesem Pastor Danny aus Australien, der uns erzählt hat, einfach wie Gott ihn geführt hat. Und wie Gott ihnen als Gemeinde aufs Herz gelegt hat, für die Kommune da zu sein, für die Stadt, für den Stadtteil zunächst mal, in dem sie die Gemeinde gebaut haben. Und sagt, es muss einen Unterschied machen in diesem Ort, ob es uns gibt oder nicht gibt. Dass wenn wir heute die Gemeinde schließen, dass es die Gesellschaft merkt und sagt, bitte nicht die Gemeinde schließen, wir brauchen euch. Und dann hat Gott zu ihm gesprochen, einige Dinge, aber eines hat mich sehr beeindruckt, auch weil er ein DVD davon gezeigt hat. Und Gott hat eines Tages zu ihm gesprochen und gesagt, da ist eine Schule in dem Stadtteil, die schlimmste, heruntergekommenste Schule. Und er wusste nicht, dass der Plan war, diese Schule zu schließen, weil sie so heruntergekommen war. Aber Gott sprach zu ihm eines Morgens und sagte, ich möchte, dass du mit der Gemeinde diese Schule renovierst. Und die Gemeinde hat 5000 Mitglieder, hat er 700 Freiwillige gesammelt aus der Gemeinde. Wurde alles organisiert mit Farben, mit allem, was man sich vorstellen kann. Und in einem einzigen Tag haben sie die Schule komplett renoviert. Das würde es CZW auch schaffen, das weiß ich. Die fleißigen Schwaben, die würden das hinkriegen. Beste Organisation. Ja. Das war so beeindruckend. Das Interessante war, die Rektorin, das wusste er alles nicht, war eine Frau, die hatte sich mal bekehrt als Jugendliche und war dann zutiefst enttäuscht durch bestimmte Erfahrungen, hat sich völlig abgewendet vom Herrn, ist homosexuell geworden und war ein schlimmes Leben geführt. Und Gott spricht zu dem Pastor, diese Schule will ich renoviert haben. Das Fernsehen war dann da, die haben das gefilmt, die Rektorin hat dann im Gottesdienst ihren Dank zum Ausdruck gebracht und wir haben das DVD gesehen. Die war zutiefst in Tränen gerührt, sagt, das ist Gottes Liebe. Wenn es irgendwas sein kann, dann ist es Gottes Liebe. Ich habe noch nie solch eine Liebe erlebt. Es ist Gott nicht egal, wie es den Menschen geht. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und ich möchte ja auch bewusst es nochmal so deutlich zu machen, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Da steht Soteria, gerettet werden, das schauen wir uns noch heute genauer an. Und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es ist nicht nur, dass Gott möchte, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, sondern Gott möchte auch, dass den Menschen geholfen wird, denn er liebt sie. Und wisst ihr was? Er liebt uns, liebte uns schon, als wir noch Sünder waren. Als wir noch Feinde Gottes waren sogar, sagt Paulus im Römerbrief. Gottes Liebe geht zu diesen Menschen in deiner Straße, in dieser Stadt, in deiner Familie und zu dir ganz persönlich aus. Es ist Gott nicht egal, wie es dir geht. Gott möchte helfen. Ja, ihr seht noch nicht so aus, ob es glauben wird, aber es ist so. Es ist so. Viele von euch kennen meine Bekehrungsgeschichte und ich möchte sie doch an der Stelle noch einmal erzählen, weil ich möchte auch da wieder neu Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Das Größte und das Herrlichste, was ich erlebt habe in meinem Leben, ist, dass Jesus mich gefunden hat. Mein Sohn David ist jetzt 16 Jahre alt. Das war so die Zeit, als ich gefunden wurde vom Herrn. Und ich hatte 4 schlimme Jahre hinter mir. Mit dem 12. Lebensjahr war ich auf einer CVM Jungschar-Freizeit. Ist der Konrad Ruprecht da? Conny? Conny ist nicht da. Kommt manchmal zum Gottesdienst hier. Conny Ruprecht, kennt ihr ihn? Der war mein Jungschar-Leiter. Ja, macht heute noch eure Range, oder? Das war mein Jungschar-Leiter. Meine Eltern haben uns zur Jungschar geschickt. Wir sind zwar nicht zum Gottesdienst gegangen und so weiter, aber und die Eltern auch nicht, aber sie haben uns dorthin geschickt. Da waren wir gut aufgehoben in der Jungschar. Da sind wir also zur Jungschar gegangen und da gab es natürlich auch immer wieder Freizeiten. Wie wichtig sind Freizeiten? Schickt eure Kinder und Jugendliche auf die Freizeiten und unterstützt mit Mitarbeiter und Geld, was ihr habt. Das Beste in diesem Alter ist Freizeiten, 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 Freizeiten. Ja. Denn da hat man sie mal intensiv, eine Woche oder zwei. So, wir waren auf der Freizeit. Und jeden Abend gab es Andacht. Und Conny Ruprecht kann gut Geschichten erzählen. Und er hat jeden Abend Geschichten erzählt. Spannende Geschichten. Und Geschichten von Jesus erzählt. Und an einem Abend saßen wir am Lagerfeuer und er hat dann wieder eine Geschichte erzählt. Ich weiß nicht, welche Geschichte. Auf jeden Fall spürte ich am Ende seiner Verkündigung, seiner Andacht, spürte ich dieses Ziehen des Heiligen Geistes. Ich wusste natürlich nicht, dass es der Heilige Geist ist. Aber ich spürte dieses Ziehen. Ich muss mich für Jesus heute entscheiden. Und er rief auf dazu am Ende der Andacht und sagte, wer heute Jesus einladen möchte, in sein Leben zu kommen, der soll zurückbleiben am Lagerfeuer, alle anderen ab ins Bett. Also herausragende Pädagogik. Ja. Also es war höchst attraktiv, zurückzubleiben. 12 Jahre alt, könnt ihr euch vorstellen. Aber es war nicht dieses Angebot, sondern es war dieses Ziehen, diese innere Gewissheit, das ist der richtige Schritt, das musst du tun. Und ich habe es nicht getan. Ich habe es nicht getan. Ich habe mich an diesem Abend bewusst gegen Jesus entschieden. Und dafür entschieden, ins Bett zu gehen. Und ich ging nach Hause von dieser Jungschaft-Freizeit. meinem Herzen den festen Entschluss, jetzt werde ich leben, was mir passt und wie es mir gefällt. Ich werde keine Autorität mehr akzeptieren, weder die meiner Eltern, noch meiner Lehrer, noch von irgendjemand anders, auch nicht vom lieben Gott. Es gibt keine Autorität mehr außer Michael Winkler. Ich werde tun, was mir gefällt. Und das habe ich gemacht. Meine Eltern sind verzweifelt mit mir. Meine Lehrer konnten mich nicht mehr packen. Ich habe getan, was ich wollte. Meine Eltern haben versucht, mit Strenge, mit Liebe, mit Strafen, mit was ihnen eingefallen ist, nichts hat geholfen. Denn ich hatte mich entschlossen gehabt in meinem Herzen, ich werde jetzt mein Leben leben. Und Gott hat mir erlaubt, mein Leben zu leben. Und dann habe ich mal gesehen, wie es ist, ein Leben zu führen, ohne unter einer Autorität zu stehen, ohne die Anerkennung des lebendigen Gottes. Und mein Leben wurde schlimm, ich fing an mit Rauchen, der Alkohol kam dazu, das Rauschgift kam dazu, Kriminalität kam dazu. Ich bin zweimal in der Schule sitzen geblieben, war ja nicht oft dort. Ja. Hausaufgaben hat mich sowieso nicht interessiert. Bin im Jugendhaus rumgehangen und bei den Typen, die irgendwie vollgestopft waren mit Drogen und erstmal ausschlafen mussten, dann habe ich morgens um 10 oder 11 bei ihnen geklingelt. Da waren sie noch im Bett und die Kippen und der Alkohol vom vorherigen Tag noch übersät am Wohnzimmertisch. Und so habe ich gelebt. Meine Eltern dachten, ich ging zur Schule, ich habe die Unterschrift gefälscht und so weiter, das ganze Programm. Als ich 15 Jahre alt war, starb meine Mutter an Krebs, März 1975. Und sie hat sich vorher, noch ein paar Monate vorher, noch für Jesus entschieden. Ich habe das alles nicht so ganz geblickt, aber irgendwie habe ich gemerkt, meine Mutter ist irgendwie anders geworden. Sie ist irgendwie ruhiger geworden. Trotz der Schwere ihrer Krankheit. Aber ich habe nicht geschnallt, was da abging. Denn ich war auch so zu mit meinen Drogen und dieser Gleichgültigkeit, die damit einhergeht, dass ich kein Gefühl mehr hatte, kein Empfinden mehr, irgendwie Schmerz oder Leidenschaft oder sowas empfinden zu können. Denn die Drogen machen dich platt. Am Sterbebett hat meine Mutter ein älteres Ehepaar aus der Methodistengemeinde zu sich gerufen. Die haben wir kennengelernt und wir waren dort auch manchmal in der Methodistenkirche im Kindergottesdienst gewesen. Ein paar Jahre lang. Und dieses Ehepaar kam ins Sterbebett meiner Mutter und meine Mutter sagte, könnt ihr mir bitte eins versprechen? Bitte betet für meine vier Jungs jeden Tag. Wir waren vier Jungs. Ich war der zweitälteste. Die Jüngste war 3 Jahre alt. Und sie haben ins Sterbebett hinein meiner Mutter versprochen, wir werden jeden Tag für dich beten. Und für die Kinder beten, jeden Tag für deine Familie beten. Und das haben sie gemacht. Und die Frau ist über 90, 95 Jahre alt geworden. Und die hat jeden Tag gebetet. Jeden Tag. Bei mir hat es ein halbes Jahr gebraucht, dann war ich weich geklopft. Hey, Gebet ist wirksam. Hört nicht auf, Fürbitte zu tun. Hört nicht auf, für die zu beten, die euch ans Herz gelegt werden. Hört nicht auf, heilige Hände emporzuheben zu dem Herrn des Himmels und der Erde, denn das setzt den Himmel in Bewegung. Ein halbes Jahr später ungefähr kam ein CVJM-Jugendsekretär oder ein Mitarbeiter vom CVJM zu meinem Vater, wollte ihn besuchen. Mein Vater war nicht zu Hause und so nahm er mit mir vorlieb. Und er war so ein evangelistischer Typ. Jürgen Weber, sein Name, hat auf mich gezeigt und hat gesagt, wie sieht's bei dir eigentlich mit Gott aus in deinem Leben? Schau, du sei keine Bruder breiter Bücher, gell? Ja. Walder ist auch so ein Typ, ja. Und ich habe zu ihm gesagt, ich glaube schon, dass es da irgendwo einen Gott gibt. Aber es ist mir völlig egal, was der macht. Ich lebe mein Leben. Und dann war ich weg. Mein Vater kam nach Hause und ich war gerettet aus dieser peinlichen Situation. 14 Tage später kam er wieder. Diesmal wollte er nicht zu meinem Vater, sondern zu mir. Und er hat zu mir gesagt, der Heilige Geist schickt mich. Ich muss heute mit dir reden. Da habe ich gedacht, der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Der Heilige Geist schickt mich. Wie gibt's denn sowas? Aber er ließ sich nicht abbringen, sagte, ich muss heute mit dir reden. Und dann sind wir in mein Zimmer gegangen und er fing an, mit mir zu diskutieren. Eine halbe Stunde lang hat er mit mir diskutiert, ob es mir nun schlecht oder gut ginge. Ich sagte, mir geht's gut. Ich habe eine Clique, ich bin ein Klassensprecher, obwohl ich nicht viel in der Schule bin, aber war Klassensprecher. Mir geht's gut. Und er sagte, nein, ich weiß, dir geht's nicht gut, du brauchst dringend Hilfe. Der Heilige Geist hat zu mir geredet und er hat mit mir diskutiert, eine halbe Stunde lang. Hat sich nicht abwimmeln lassen. Und dann kamen die Gebete zur Hilfe. Plötzlich änderte sich die Atmosphäre in meinem Zimmer. Und es war plötzlich eine solche Intensität von Liebe im Raum, wie ich es noch nie erlebt hatte. Eine Atmosphäre der Gegenwart Gottes. Von solcher Intensität, meine Augen fingen an, sich mit Tränen zu füllen und die Tränen liefen mir über die Wangen. Ich fing an zu weinen. Ich konnte jahrelang schon nicht mehr weinen. Erstens wurde ich so erzogen, Hartwig Rupstahl, Indianer kennt keinen Schmerz und all die Stories. Und zum anderen war ich platt durch die Drogen in der Gleichgültigkeit, dass ich nicht Schmerz empfinden konnte. Aber hier war solch eine Liebe, solch eine Nähe, solch eine Intensität, dass die Tränen mir in die Augen schossen und ich konnte nicht anders als weinen. Ich ging zu meinem Schreibtisch, holte eine Streichholzschachtel raus, warf sie ihm auf den Tisch und sagte, das ist mein Problem. Da waren 5 Gramm schwarzer Afghane drin, ein Haschisch und ein LSD-Trip. Warf sie ihm auf den Tisch und sagte, das ist mein Problem. Er sagte, ja gut, und weiter? Hat ihn nicht beeindruckt. Und dann habe ich 1,5 Stunden lang eine Generalbeichte meines Lebens gemacht. Da hat sich ganze Menge angesammelt gehabt in den letzten Jahren. Und ich habe einfach erzählt und erzählt, was ich alles getrieben und gemacht habe. Und er hat einfach nur zugehört. Und am Ende meiner Ausführungen sagte er, Jesus hat dir zugehört und er ist bereit, mit dir ganz neu anzufangen. Er ist bereit, dir das alles zu vergeben und neu mit dir zu beginnen. Willst du das? Und dann hat mir noch ein paar Geschichten erzählt von anderen Menschen, die Jesus erlebt haben. Wie Jesus in ihr Leben gekommen ist und sie total verändert hat. Und ein bisschen Glauben ist in meinem Herzen geworden. Durch die Liebe Gottes, die im Raum war und durch die paar Zeugnisse, die er gegeben hatte, entstand so ein bisschen was von Glaube. Es könnte ja wirklich was anderes werden. Und dann habe ich gesagt, was muss ich tun? Das ist immer die richtige Frage. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und dann hat er gesagt, lass uns hier niederknien am Bett und beten und lade Jesus ein, der Herr deines Lebens zu sein. Lade ihn ein, in dein Leben zu kommen und als Herr und Erlöser in dein Leben zu kommen. Dann habe ich das getan, auf Schwäbisch und es hat funktioniert. Und Jesus kam in mein Leben, 4 Dämonen sind ausgefahren in diesem Moment. Ich war frei von 4 chronischen Bindungen. Ich hatte kein Verlangen mehr von diesen Tagen nach Rauschgift. Und ich habe jeden Tag Rauschgift genommen. Ich war frei von diesen Tagen, komplett. Und noch von ein paar anderen Sachen. Die Kraft Gottes kam in mein Leben. Jesus hat mich gefunden. Und er hat nur darauf gewartet, bis ich ihm die Tür aufgemacht habe und sage, komm, Herr Jesus, sei du mein Erlöser, sei du mein Herr. Und ihr Lieben, das ist immer noch das Größte, was ein Mensch erleben kann, wenn Jesus, der Erlöser, in das Leben kommt. Das ist immer noch das Größte. Und deshalb sagt Paulus im Römerbrief, ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Es ist doch Gottes Kraft. Das ist nicht nur eine Story. Das ist nicht nur ein geschichtliches Ereignis. Das ist Gottes Kraft. Zur Errettung für einen jeden, der glaubt, sei er ein Jude oder sei er ein Heide. Jesus ist gekommen, um Rettung zu bringen. Und deshalb ist die Botschaft von Jesus Christus Kraft zum Heil. Kraft zum Heil. Und diese Kraft Gottes kam in mein Leben und hat mich befreit von aller Krankheit, von aller Schmerz, von allen Gebundenheiten. Jesus ist in mein Leben gekommen und etwas wurde völlig neu. Es ist Gottes Kraft. Hat jemand von euch Gottes Kraft erlebt? Erinnerst du dich noch daran, als du zum letzten Mal Gottes Kraft erlebt hast? Und wenn du sie nicht erlebt hast, heute ist der Tag, Gottes Kraft zu erleben. Das Evangelium ist Kraft. Es ist nicht nur Worte, es ist Kraft. Ich war mit meiner Frau im Kino, ab und zu schafft sie mich ins Kino zu bringen. Und wir waren in diesem Film World Trade Center von Oliver Stone. Da kannst du die nächste Folie laufen lassen. World Trade Center von Oliver Stone, das war eine wahre Geschichte von zwei, die dort gerettet wurden. Ihr wisst, damals, vor gut 5 Jahren jetzt, September 2001, ist dieses World Trade Center, diese beiden Türme sind in sich zusammengebrochen und unter sich haben sie 2749 Menschen begraben, sind gestorben dort und nur 20 konnten lebend gerettet werden. Diese beiden, von denen dieser Film erzählt, John McLaughlin und Officer Will Jimeno, waren Nummer 18 und Nummer 19, die gerettet wurden. Und als ich den Film mir so anschaute, dachte ich, wow, das ist Evangelium. Folgendes passierte, ganz kurz. Und ich möchte euch damit zeigen, wie Gott handelt. Wie Gott handelt. Die beiden waren also da verschüttet. Sie lebten noch, konnten sich aber nicht mehr bewegen, waren unter Trümmer verschüttet. Natürlich auch Knochen zerquetscht und dergleichen mehr. Sie konnten sich selbst nicht retten, sich selbst nicht helfen. Das ist immer der Moment, wenn wir andere Hilfe brauchen, wenn wir uns selbst nicht mehr helfen können. Und trotzdem muss ich nach Hilfe rufen. Und sie fingen an zu rufen um Hilfe, sagt, hilft uns jemand. Wir können uns selbst nicht mehr helfen, wir können uns selbst nicht retten. Aber niemand hörte sie. Doch, Gott hörte sie. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Was ist das Nächste, was passierte? Man sieht dann in einer Filmszene die Mutter von diesem Officer Will Jimeno, eine offensichtlich gläubige Frau, wie sie sich in die Küche verzieht und anfängt zu beten. Jetzt haben wir wieder das Gebet. Warum auch immer das Gott so geordnet hat, aber irgendwie braucht er unsere Gebete. Er wartet irgendwie auf unsere Gebete. Ich glaube deshalb, weil er uns die Erde anvertraut hat und nicht einfach über uns wegregiert. Sondern er hat uns die Erde anvertraut und wenn wir an unsere Grenzen kommen und wir sagen, Herr, wir brauchen deine Hilfe, dann hört er uns, weil er uns gesetzt hat, diese Erde zu verwalten. Und er würde oft sehr viel gerne eingreifen, wenn er nur unsere Stimme hören würde. Wenn er nur hören würde, Herr, wir brauchen deine Hilfe. Wir können es alleine nicht hinkriegen. Und so fing diese Frau an zu beten und dann sieht man im Film, wie dieser ihr Sohn, der Will Jimeno, wie er eine Offenbarung bekommt von Jesus. Jesus erscheint ihm, man denkt eigentlich, der stirbt jetzt gleich weg und Jesus erscheint ihm und er wacht wieder auf, kommt wieder zu sich, hat eine Offenbarung von Jesus gehabt und eine tiefe Gewissheit in seinem Herzen, wir werden gerettet. Und er ruft zu seinem Kollegen hinüber, der nicht weit weg verschüttet war, wir werden gerettet. Ich habe Hoffnung, ich weiß, wir werden gerettet. Aber jetzt war die Rettung noch nicht aktiv. Jetzt muss Gott etwas anderes tun. Er braucht nämlich eine Gebetserhörung. Er braucht jemanden, der bereit ist zu gehen. Jemand, der bereit ist, die Hände sich schmutzig zu machen. Jemand, der bereit ist, sich nicht abbringen zu lassen, sondern das Wort des Herrn umzusetzen. Und da war ein US Marines namens Sergeant Dave Karnes, der saß irgendwo im Gottesdienst und Gott sprach zu ihm und sagte, ich brauche dich dort in New York. Und er wird unruhig in seinem Geist und jeder von euch weiß, wenn der Geist anfängt an uns zu wirken, dann werden wir unruhig und wir können nicht einfach drüber hinweggehen. Manchmal gehen wir vielleicht drüber hinweg, aber wir sollten nicht drüber hinweggehen, wenn der Geist uns bewegt, wenn der Geist in uns wirkt. Und so wirkt in diesem Mann der Geist Gottes und er setzt sich neben seinen Pastor und sagt, Pastor, ich muss nach New York. Gott ruft mich. Und er fliegt nach New York und geht über die Trümmerfelder von diesem World Trade Center. Die Rettungskräfte hatten sich schon zurückgezogen, denn es war zu gefährlich, dort noch zu bleiben. Und er geht über die Trümmerfelder, lässt sich nicht abbringen, denn Gott hat ihn gerufen. Und sucht nach Überlebenden, ruft nach Überlebenden. Und die beiden Verschütteten hören seine Stimme und sagen, hier sind wir. Und sie werden gerettet. Und sie haben am Ende des Filmes Zeugnis davon gegeben, wie sie errettet wurden. Sie leben heute noch. So handelt Gott. Das sind die, die Hilfe notwendig haben. Manche rufen selbst und für andere wird gerufen, wie in meinem Fall. Ich habe noch nicht nach Hilfe gerufen, aber mein Herz hat eigentlich schon geschrien. nach einer Liebe, die ich nicht mehr kannte. Aber andere haben für mich den Himmel bestürmt. Andere haben für mich gerufen. Andere haben für mich ihre Hände emporgehoben. Andere haben für mich geschrien. Und dann braucht Gott die Leute, die beten. Und die sagen, Herr, wir brauchen deine Hilfe. Wir können uns hier nicht selbst helfen. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Und ich weiß, alle Eltern sind an diesem Punkt mal irgendwann gewesen. Herr, ich weiß nicht mehr weiter. So Kindererziehung ist nicht ganz so einfach. Und im Berufsleben und im Gemeindeleben und im Eheleben und mit den Finanzen und. Es gibt so viele Punkte in unserem Leben, wo wir eigentlich merken, wir können es alleine nicht. Wir brauchen Hilfe. Es braucht das Gebet, aber dann braucht es auch jemand, der aktiv wird. Dann braucht es jemand, der sich rufen lässt. Jemand, der die Gebetserhörung ist. Und ich glaube, dass Gott auch hier CZW dich persönlich wieder aufrufen möchte und sagt, ich brauche dich. Ich brauche dich, um meinen Auftrag, Menschen zu helfen, um mein Herz, das danach aus ist, Menschen zu helfen, um es umsetzen zu können. Ich brauche dich. Und lass mich kurz ein paar Takte sagen zum Thema Evangelium. Nächste Folie bitte. Das Evangelium ist die frohe Botschaft. Die gute Botschaft. Reden wir noch von der guten Botschaft? Es ist die Botschaft vom Sieg. Eu im Evangelium, Euangelion, griechischen Eu heißt gut. Die gute Botschaft und der Botschafter ist der Angelos, ja, kommt auch das Wort Engel her. Das heißt der, der die gute Botschaft verkündigt. Das sind die Evangelisten, die die gute Botschaft verkündigen. Und im Psalm heißt es mal, dass eine Schar von Siegesbotinnen, oder Luther übersetzt, von Evangelistinnen ausgeht ins Land. Ja, warum denn nur die Frauen? Die Frauen sind immer gleich parat. Ihr Männer, auch ich rufe euch auf, Evangelisten zu sein. Verkündiger dieser guten Botschaft. Die, die den Sieg Jesu hinaustragen, in alle Stadtteile, in alle Gassen und wo immer Gott euch hinsendet. Es braucht solche, die Botschafter sind, dieser guten Botschaft von Jesus Christus. Ich habe euch ein bisschen krasses Beispiel hingehängt. Kommst du weiter mit dem Beamer? Wenn nicht, macht auch nichts. Das hatten wir schon, aber lass einfach durchlaufen und dann gehen wir bis zu dieser Folie Evangelium. Ein bisschen krasses Beispiel, weil wir haben natürlich auch diese Verkündigung vom Sieg, das ist eigentlich, was das Evangelium bedeutet, haben wir immer wieder auch in alttestamentlichen Zusammenhängen. Zum Beispiel, erinnert euch an die Geschichte, als Saul König war von Jerusalem, von Israel. Und es war mal wieder Stress mit den Philistern, das gab es öfters mal. Wenn sie dem Herrn gehorsam waren, dann konnten sie die Philister überwinden. Wenn nicht, dann haben die Philister überwunden. Und es war nun in dieser Phase, dass die Philister gewonnen hatten, den Krieg. Und als Saul erkannte, König Saul erkannte, wir werden verlieren, da hat er sich selbst das Leben genommen und seinen Schwertträger mit ihm. Und da lagen also diese Leichname. Die Philister sind ein paar Tage später dran vorbeigekommen und entdeckten diesen Leichnam Sauls und seines Waffenträgers. Haben ihn den Kopf abgehackt, auf eine Lanze aufgespießt, die Rüstung mitgenommen und sind durch die Dörfer der Philister gegangen und haben verkündigt, Sieg, Sieg, Sieg. Und hier ist das Zeichen des Haupts des Königs unserer Feinde. Das ist Evangelisation. Es war eine gute Botschaft für die Philister, nicht für die Israeliten. Was wir tun, ist, wir tragen diese Siegesbotschaft von Jesus Christus durch diese Welt und sagen, Jesus hat gesiegt, die Feinde sind überwunden. Und wir tragen auch, oder Jesus, Paulus sagt mal so, wir stellen zur Schau die dämonischen Mächte, indem wir sie austreiben. Und sie müssen fliehen, sie können sich nicht halten. Woher kriegen die Dämonen ihre Autorität? Von den Menschen. Nur von den Menschen. Wir haben unsere Autorität, die Gott uns gegeben hat, ihnen gegeben. Und deshalb haben Dämonen nur so viel Autorität, wie du ihnen gibst. Ich will es nicht auf dich ganz persönlich nur runterbrechen, sondern wie wir Menschen ihnen gegeben haben. Denn sie hatten auf dieser Erde keine Autorität. Als Schlange versuchte er sich einzuschleichen und er nahm sich die Autorität von den Menschen. Nun hat Jesus uns als Mensch, der Menschensohn, die Autorität wieder zurückerobert, dass wir wieder in der Autorität stehen können und wir können wieder die Mächte der Finsternis vertreiben, ihnen die Autorität wieder nehmen, die sie uns genommen haben. Und deshalb sagt Jesus auch, ihr müsst euch nicht fürchten. Ihr tretet auf Schlangen und ihr tretet auf Skorpionen. Nichts kann euch der Feind anhaben. Warum? Weil wir die Autorität haben. Aber wenn du das nicht weißt, dann wirst du immer noch unter den Autoritäten der Finsternis sein, weil sie nehmen sich so viel Autorität, wie sie nur können und wie du ihnen gibst. Gib ihnen keine Autorität mehr, sondern nimm das Land wieder ein. So deshalb tragen wir diese Siegesbotschaft voran und demonstrieren, der Feind ist überwunden. Die Gebundenheiten sind nicht mehr gültig. Du musst nicht mehr gebunden sein an Alkohol, an Fresssucht, an Neid, an Habgier und all die Götzen, die unser Leben gefangen gehalten haben. Musst du nicht mehr. Vorbei. Schluss. Jesus hat gesiegt. Und wir mit ihm. Und so tragen wir, demonstrieren diese Kraft Gottes in dem Lebensumfeld, wo Gott uns hineinstellt. Und demonstrieren, er, Jesus, ist der Sieger. Das ist Evangelium. Wir tragen diese gute Botschaft hinaus. Lassen wir einige Texte weg, da um der Zeit willen. Es gibt eine ganze Menge Texte, auch im Alten Testament, die genau darauf abzielen, sichtbar zu machen, welche Siegesbotschaft wir verkündigen. Jetzt heißt hier aber, es ist Gottes Kraft zum Heil. Es ist Gottes Kraft zum Heil. Griechisches Wort Soteria an dieser Stelle. Und wir finden auch hier eine ganze Menge von Zusammenhängen im Alten und im Neuen Testament, wo das Heil Gottes beschrieben wird. Das Heil, das das Evangelium bringt, ist nicht nur das Heil für unsere Seele. Es ist nicht nur das Heil für das ewige Leben. Es ist ein ganzheitliches Heil. Es ist die Wiederherstellung aller Dinge, die Gott uns gegeben hat. Das Evangelium ist Gottes Kraft zum Heil. Ein Beispiel aus dem Alten Testament. Ihr erinnert euch, Volk Israel wurde ausgeführt aus Ägypten. Und mit mächtiger Hand hat Gott sie herausgerettet. Und schon wenige Tage, Wochen später, waren sie an einem unüberbrückbaren Problem. Das Schilfmeer war vor ihnen. Und hinten rasselten schon wieder die Waffen der Ägypter. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Du hast dich auf den Weg gemacht mit Jesus und du denkst, jetzt ist alles gut. Milch und Honig wartet auf uns. Ja, jetzt wird alles nur noch klasse. Und plötzlich kommst du in eine Situation, wo für dich unüberbrückbar ist, wo für dich unmöglich ist. Du kommst plötzlich wieder an die Grenzen und du hast dich auch noch geführt gefühlt vom Herrn. Er sagt, führt uns Gott in solche Probleme? Und schon kommt die Vergangenheit wieder auf. Die Vergangenheit wird schon wieder stark. Die Sünden der Vergangenheit, die Knechtschaften der Vergangenheit, die fangen schon wieder an, mit ihren Säbeln zu rasseln. Und wie viele werden zurückgezogen in das alte Leben, weil sie nicht über einen bestimmten Schritt hinwegkommen? Was passierte hier? Das Volk stand, Israel stand vor diesen unüberbrückbaren Umständen. Und wie reagiert man dann darauf? Das Volk Israel hat so reagiert: Murren, Motzen, Klagen, Undankbarkeit und die Leiter beschuldigen. Machen wir heute nicht mehr so. Das heißt, einfach Geschichte von ganz alten testamentlichen Zeiten. Ja. So, das kommt im Neuen Testament quasi gar nie wieder vor. Nein, wir kennen das auch. Du stehst vor einer Problematik des Lebens und du fängst an zu murren, zu motzen, zu klagen, vielleicht sogar anzuklagen, einen Sündenbock zu suchen. Wer ist jetzt schuld von dieser Misere? Du liebe Zeit, und die Ängste kommen schon wieder auf, die Vergangenheit zerrt schon wieder an uns und wir sind in Panik. Wenn du aber in Panik bist, dann kannst du die Wege Gottes nicht sehen. Denn für Gott gibt es keine ausweglosen Situationen. Und was für uns wie eine ausweglose Situation erscheint, ist für Gott überhaupt nicht ausweglos. Du siehst aber die Wege Gottes nicht, wenn du im Murren und Klagen und Anklagen dich verhältst. Aber Mose, der ging durch die Wüste. Mose, der hat all diesen Stolz und all diese falschen Haltungen ablegen müssen, dort in der Wüste, 40 Jahre lang. Und was tut er? Er steht auf in dieser Situation und sagt, steht fest. Steht fest und seht, welches Heil Soteria Gott für euch bereitet hat. Evangelium Gottes Kraft zum Heil. Was passiert denn hier? Da ist einer, der sagt, Moment, wir stehen doch auf festem Grund. Hat Gott uns hier herausgeführt oder nicht? So, jetzt steht mal fest auf diesem Platz, wohin Gott bisher euch geführt hat. Kann die Gemeinde hören? Steht mal fest auf dieser Wahrheit, soweit ihr jetzt mit dem Herrn gekommen seid. Und ist es nicht erstaunlich, wo Gott uns schon hingeführt hat? Ist es nicht erstaunlich, dass wir schon aus Ägypten herausgerettet worden sind? Ist es nicht erstaunlich, wie wir ihn schon erlebt und erfahren haben? Steht mal fest auf dem Grund, auf dem ihr jetzt schon steht. Und schaut nicht zurück und hinterfragt nicht den Grund, auf dem ihr steht. Große Weisheiten hier. Und jetzt seht, welches Heil der Herr für euch hat. Also jetzt schaut auf den Herrn, welches Heil der Herr für euch hat. Das Geheimnis ist, dass wir in solch ausweglosen Situationen feststehen auf dem, was Gott uns schon gegeben hat und aufschauen auf den Herrn und fragen, Herr, was ist dein Heil, deine Rettung für diese Situation? Das ist das Geheimnis. Und was passiert? Es öffnet sich ein Weg, der vorher nicht sichtbar war. Und das Volk Israel geht durch diesen Gott geschenkten Weg hindurch in die Freiheit. Was noch viel interessanter ist, dass die Feinde, die versucht haben, diesen Weg zu gehen, genau auf diesem Weg umgekommen sind. Nächste große Weisheit. Wenn du die Wege des Herrn gehst, werden die Ägypter, die Feinde, deine alten Knechte, die dich, oder deine alten Sklavenherren, die dich versklavt hatten, die werden genau auf diesen Wegen umkommen. Was ist der Weg des Herrn, um das mal ganz praktisch zu machen? Zum Beispiel Dankbarkeit. Und du siehst das Heil in dem Weg der Dankbarkeit und du gehst den Weg der Dankbarkeit. Was passiert? Undankbarkeit erstickt da drin. Oder du gehst den Weg der Versöhnung. Ja, Gottes Wege sind nicht nur leicht, bitte. Aber seht, welches Heil der Herr für euch hat. Der Weg des Herrn ist zum Beispiel Versöhnung. Vergebung, vergebt einander. Sag, nö, mach ich nicht. Was der mir angetan hat. Gut, dann bleibst du dort und bis Ägypten dich einholt. Dann kann ich dir sagen, Ägypten wird dich einholen und wieder zurückzerren und du wirst dort wieder versklavt. Oder du stehst fest und siehst die Wege des Herrn, der sagt, Weg der Versöhnung, Weg der Vergebung. Und du gehst diesen Weg und die Ägypter versaufen in diesem Weg, ertrinken in diesem Weg der Versöhnung. Dort, wo wir den Weg der Vergebung gehen, wird Bitterkeit und Hass untergehen. Und wir können so viele Wege aufzeigen. So praktisch ist der Weg des Herrn. Herr, was ist dein Weg? Und es wird dir nicht immer schmecken, was der Herr sagt. Aber geh den Weg des Herrn und du wirst sehen, das ist der Weg, der in die Freiheit führt. Das ist der Weg, der schlussendlich in das Land führt, wo Milch und Honig ist. Und der deine Vergangenheit ersäuft. Der die Sünden der Vergangenheit, der die Haltungen, die Fehlhaltungen der Vergangenheit, der die Verknechtungen der Vergangenheit erstickt. Aber es ist ein Weg. Es ist oft nicht nur ein Schritt, es ist viele Mal ein Weg, den wir gehen müssen. Seht, welches Heil der Herr für euch hat. So, wir könnten noch eine ganze Reihe gehen. Um der Zeit willen, erlaubt mir noch einen letzten Gedanke dazu zu haben, um dann auch, weil ich glaube, Gott uns auch rufen möchte, um dann die Gemeinde auch noch aufzurufen, dort hineinzugehen, was Gott für uns hat. Das Größte bei all dem Heil, und dieses Heil ist sehr vielseitig, ich habe nicht die Zeit, das auszuführen, aber das Größte in allem ist, dass wir errettet sind vom Zorn Gottes. Dass wir errettet sind vom Zorn Gottes. Matthäus 1,21 begegnet der Engel Maria und sagt, du wirst einen Sohn gebären und zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben. Retter Soteria. Das Evangelium ist Gottes Kraft zum Heil. Heil ist auch eine Person, Jesus Christus. Und der wird die Welt erretten von ihren Sünden. Er wird sie erretten vom Zorn Gottes. Gott ist auch zornig. Und es ist kein Widerspruch zur Liebe. Der Römerbrief sagt mal, Gottes Zorn entlädt sich über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit und Sündhaftigkeit der Menschen. Gott ist zornig auf Ungerechtigkeit. Gott ist zornig auf Gottlosigkeit und Götzendienst. Gott ist zornig und ich wünschte mir manchmal, die Männer wären mal wieder zornig, ohne zu sündigen. Nicht sagen, mir stinkt's, ich habe die Nase voll, ich habe Wut im Bauch, sondern zornig zu sein über Unrecht, ohne zu sündigen. Denn Zorn bewahrt vor Unrecht. Und manchmal muss man den Kindern sagen, jetzt reicht's. Und dann kommt Furcht zum Heil. Zorn bewahrt. Gottes Zorn kommt über Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit dieser Welt. Gott ist zornig. Das Problem ist, dass das Unrecht, das Unheil, die Gottlosigkeit im Menschen drin ist. Gott will aber den Menschen nicht zerstören. Das heißt, sein Zorn zerstört das Unrecht, das Unheil, die Sündhaftigkeit. Und Gott will aber den Menschen nicht zerstören. Jetzt hat er ein Problem. Und er löst das Problem, indem er Mensch wird. Und als Jesus über diese Erde ging und Johannes der Täuferin sah, was sagt er? Siehe, das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Und sofort war dem Juden klar, das ist das Opferlamm, das wir in die Wüste schicken, wo wir unsere Sünden, die Last des Volkes, die Schuld des Volkes übertragen und in die Wüste schicken. Und dort wird es umgebracht, vom Zorn Gottes erschlagen. Und Jesus, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Und genau das passiert. Jesus sagt noch kurz vorher, mein Gott, wenn es möglich, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und er spürt und merkt, was auf ihn zukommt. Dort im Garten Gethsemane. Und er geht dann diese Straße hin zum Kreuz und lässt sich ans Kreuz nageln. Und dort am Kreuz, wir dachten, er wurde umgebracht und der Zorn Gottes hätte ihn erschlagen wegen seinem Fehlverhalten. Aber wir erkannten, es war um unser Sünde willen. Unser Unheil war auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesaja 53. Weißt du, dass dort der Zorn Gottes auf Jesus war, weil er deine Schuld, deine Sünde, dein Verhalten, deine Gottlosigkeit getragen hat? Und der Zorn Gottes hat ihn zerstört, auf das wir frei sind. Und dass wir nie wieder den Zorn Gottes fürchten müssen. Dass wir nie wieder Angst haben müssen, dass wir zerstört werden vom Zorn Gottes. Sondern Jesus ist für uns zerstört worden, auf dass wir in Freiheit sind. Ihr Lieben, das ist das Herrlichste, was es überhaupt gibt. Du kannst diesen ganzen religiösen Kladderadatsch zur Seite legen. Du brauchst es nicht mehr, denn es ist erledigt. Gott ist auf unserer Seite. Der Zorn Gottes ist auf ihm, auf dass wir Frieden haben. Und du hast Frieden mit Gott. Und ich wünsche mir so sehr, dass so viele Menschen genau das erleben und erfahren, diesen Frieden mit Gott. Denn sie wissen nicht, wie sie loskommen werden vom Zorn Gottes und tun alles Mögliche, um den Zorn Gottes von ihrem Leben abzuwenden. Aber es ist schon alles getan. Es ist schon alles getan. Und dass diese Botschaft, dass diese Wahrheit, die vielen hören und empfangen und das Heil Gottes erleben und erfahren in ihrem Leben. Deshalb ruft uns Gott, dich, mich, uns als Gemeinde, er ruft uns, wer will mein Bote sein? Erinnert euch Jesaja 6, er stand vor dem Thron, das Volk Gottes betet an. Jesaja steht vor dem Thron und sagt, ich sah den Herrn auf seinem Thron und die Engel des Herrn um ihn herum. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und in dieser Atmosphäre der Anbetung, wenn du anbetest, dann wird dir in der Herrlichkeit Gottes plötzlich bewusst, wie unrein du bist. Und es wird dir bewusst, welche Unreinheit um dich herum ist. Du kannst es vorher nicht sehen, aber dann siehst du es. Und Jesaja sagt, Herr, ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen. Und ich wohne unter einem Volk mit unreinen Lippen. Und der Engel nahm von der Kohle des Altars und berührte die Lippen von Jesaja und sagte, sei rein. Sagt Jesus nicht, ihr seid rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Sind rein gewaschen durch das Blut Jesu Christi. Und dann wenden sich die Augen Gottes zu dem ganzen Unheil dieser Welt. Und er leidet, er schmerzt ihn und er sagt, wer will mein Bote sein? Und Jesaja meldet sich, Herr, hier bin ich, sende mich. Es braucht die, die sich senden lassen, damit Gottes Heil Wirkung zeigt. Damit das Heil, das am Kreuz von Golgatha geschehen ist, zur Auswirkung kommt in unserer Welt, in unserer Zeit, an dieser Stunde, an diesem Tag. Und ich weiß und spüre, und das ist für mich so eine wichtige Botschaft, für euch hier heute Morgen, auch in anderen Gemeinden, aber für euch hier heute Morgen, dass Gott ruft, wer will mein Bote sein? Und ich bitte darum, dass wir einfach in den letzten Augenblicken noch, die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten, aber dass wir noch ein paar Augenblicke uns nehmen, vor den Herrn zu stehen und sagen, Herr, wir schauen dich an. Und wenn du möchtest und dir ein Bedürfnis ist, dann steh einfach auf an deinem Platz und sag, ja, wir stehen vor dir, Herr. Und du kannst hier im Angesicht Gottes dich selbst betrachten. Und wenn du Jesus empfangen hast, dann weißt du, gereinigt durch sein Blut. Ich bin rein gemacht. Und freue dich an dieser Berührung Gottes. Nur eine Berührung von ihm macht dich gesund. Nur eine Berührung von ihm befreit dich von all deiner Schuld und Sündenlast. Und ich spüre, es sind auch Menschen unter uns, die eigentlich diese Erfahrung so nicht gemacht haben. Und dich zieht Jesus heute in sein Herz und sagt, komm, ich will dich reinmachen. All den Unrat und den Schmutz von deinem Leben wegnehmen. All die Dämonie aus deinem Leben hinwegnehmen. Heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag für dich, diesen Schritt zu tun und zu sagen, Jesus, hier bin ich. Berühre mich. Mach mich rein. Und ich möchte dich einladen, dass nach unserer kurzen Gebetszeit du nach vorne gehst, irgendwo da vorne, und da werden Menschen auch sein, die für dich beten. Vielleicht würde man sagen, einfach dort ein Mikrofon, in der Nähe vom Mikrofon, dass du dann dorthin kommst. Und wir werden für dich beten. Es werden Menschen sein, die für dich beten, dass Jesus in dein Leben kommt. Dass Jesus dir deine Schuld und Sünde wegnimmt. Dass du befreit wirst von aller Macht der Dämonie. Und dass du den Zorn Gottes nie wieder fürchten musst in deinem Leben. Heute ist dein Tag des Heils. Jesus hat dich gefunden. Und auch diejenigen von euch, die gespürt haben, wie Gott sie angesprochen hat und wo Gott dein Herz bewegt und berührt hat. Ich will dir helfen, wo Gottes Liebe da ist im Raum. Sagt, seine Liebe geht aus zu dir, was immer dein Unheil ist. Er möchte, dass dir geholfen wird. Und auch dich möchte ich einladen, wenn du Gebetshilfe möchtest. Empfange sie, aber du kannst auch jetzt an deinem Platz sagen, Herr, hier bin ich. Ich brauche deine Hilfe. Komm zu mir und heile mich und befreie mich und hilf mir in meiner Not. Und Gott wird seine Hilfe senden, in Kürze. Und so jedem Einzelnen und die Gemeinde möchte ich aufrufen im Namen des Herrn. Jetzt, wo wir vor ihm stehen und wir rein gemacht sind durch sein Blut. Hier spricht der Herr hinein in unsere Gruppe, in unsere Gemeinschaft. Wen soll ich senden? Wen darf ich senden? wenn es dein Anliegen ist und dein Wunsch und dein Begehren ist, wenn du bereit bist, solch eine Gebetserhörung Gottes zu sein, hinzugehen, wo immer der Herr sendet. Es geht nicht um wilden Aktivismus, es geht um gerufen werden vom Herrn, es geht darum, die Stimme des Herrn zu hören, es geht darum, bewegt zu werden vom Geist Gottes. Aber wenn der Geist dich bewegt, wenn das Wort des Herrn zu dir kommt, sag: Herr, hier bin ich, sende mich. Und wenn es dein Wunsch und Begehren ist, dann drück das einfach jetzt dem Herrn aus und sag: Herr, hier bin ich, sende mich. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns dieses Herz des Vaters, das bereit war, den Sohn zu senden und zu opfern als Lamm, dass dieses Herz, diese Liebe, diese Leidenschaft uns neu erfasst, Herr. Heiliger Geist, offenbare uns das Herz des Vaters, dass unser Herz davon neu bewegt und berührt ist, dass wir neu staunen über die Herrlichkeit der Erlösung, über die Freiheit und wunderbare Heilsbotschaft von Jesus Christus, unserem Retter. Öffne uns die Augen für die Not des Nächsten und wo du Hilfe geben möchtest. Öffne uns die Augen für die Situationen, wo du uns hineinsenden möchtest. Heiliger Geist, ich bete, dass viel Heil ausgeht, noch mehr Heil ausgeht, als schon ausgegangen ist von dieser Gemeinde. Und dass die ganze Region sagt: Bitte schließt niemals die Gemeinde. Wir brauchen euch. Wir brauchen euch in dieser Region, denn so viel Heil, so viel Gutes, so viel Hoffnung geht aus von euch. So viel Liebe wird ausgeweitet und ausgebreitet durch euch. Und ich bete, Heiliger Geist, dass diese Sendung und diese Kraft die Gemeinde neu erfasst. Und die Leidenschaft des Heiligen Geistes, die Leidenschaft der ersten Liebe uns neu treibt. Hier sind wir, Herr. Sende uns. Amen. Diejenigen von euch, die noch Gebet wünschen, dürfen einfach hier nach vorne kommen. Ich glaube, es gibt ein Gebetsteam. Und Hans wird den Gottesdienst gebührend abschließen.
Vielen Dank, Michael, für diese frohmachende Botschaft. Und einige stehen schon, die anderen bitte ich, dass er aufsteht, dass wir noch um den Segen bitten. Jesus, danke, dass du für uns zur Sünde wurdest, Herr, dass die Strafe auf dir liegt, dass wir Frieden haben in unserem Herzen, Herr, und dass wir durch deine Striemen, durch deine Wundung Heilung erfahren können, erfahren haben und erfahren werden. Und so sind wir gesegnet, Herr Jesus. Und so geht hin in seinem Segen. Der Herr ist mit euch. Der Herr segnet euch. Der Herr behütet euch. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über euch und ist euch gnädig. Der Herr erhebt sein Angesicht über euch und gibt euch seinen Frieden. Geht hin in seinem Segen. Der Herr ist mit euch. Amen. Amen. Thank you.